Wusstet ihr, dass ein Gefängnisausbruch in Deutschland nicht strafbar ist? Ich sehe schon. Okay, manche wissen das. Ich meine, ansonsten fragt unseren Richter, der wird euch das bestätigen. Denn tatsächlich ist es so, dass wenn man versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen oder es auch tut, dieser Akt selber nicht unter der Strafe steht. Denn das Gesetz steht unter dem Grundsatz, dass es natürlich ist, für jeden Menschen einen Drang nach Freiheit zu haben. Kein Mensch will eingesperrt sein und man kann Menschen, so sagt das deutsche Gesetz, also es ist, gilt jetzt erstmal nur für Deutschland, das sagt, wenn jemand versucht, eben diesem Freiheitsdrang nachzukommen, ist das erstmal nicht falsch. Wir können das Menschen oder wollen das Menschen nicht verbieten. Aber um euch jetzt erstmal die Angst zu nehmen, keine Angst, auch wenn alle Sträflinge diese Predigt jetzt hören werden, es wird jetzt nicht ganz viele Gefängnisausbrüche geben, denn in der Praxis sieht das natürlich nochmal etwas anders aus. Weil normalerweise steht die Gefängnistür jetzt nicht sperrangelweit offen und ein Gefängnisinsasse kann einfach rausspazieren, sondern mit Gefängnisausbrüchen sind meistens noch Begleittaten irgendwie noch mit dabei, sowas wie Verletzungen von anderen Menschen, Bestechung, Bedrohung, Geiselnahme oder ähnliches und auch die Beschädigung von Sachgegenständen ist natürlich strafbar. Also das wäre schon mal geklärt. Trotzdem finde ich dieses Gesetz sehr, sehr spannend. Tatsächlich gibt es einfach etwas in uns tief drin, was nach Freiheit strebt. Viele Kriege wurden geführt, um Freiheit zu erreichen. Aber wir kennen das ja auch aus unserem ganz einfachen Leben. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich konnte es damals kaum erwarten, endlich mal meinen Führerschein zu machen. Denn dann war ich frei. Ich konnte selber bestimmen, zu welcher Zeit ich wann wohin fahren wollte. Ich musste nicht darauf warten, dass meine Eltern mir erlauben und sich auch die Zeit nehmen, mich irgendwo hinzubringen. So, das war ein Stück Freiheit, was man geschmeckt hat. Und das geht ja noch weiter. Nachher irgendwann ist man ausgezogen, hat seine eigene Wohnung und auch da gibt es mehr Freiheit. Es gibt niemanden, der einem sagt, du musst heute aufräumen oder dann und dann musst du zu Hause sein. Das sind alles Freiheiten, die man schmeckt und ja, das hat Vor- und Nachteile und man wird mit der Zeit immer freier. Bis man natürlich heiratet, dann ist die ganze Freiheit vorbei. Nein, nein, Spaß. Sophia weiß das, ich habe es mit mir vorher abgesprochen, es gibt keinen Ärger zu Hause. Also, nochmal zurück zum Thema. Freiheit ist ein wirklich wichtiges und hohes Gut und eine wichtige Frage, die Menschen schon seit Jahrhunderten, ja, seit Jahrtausenden beschäftigt, ist die Frage danach, ob wir als Menschen wirklich frei sind. Es gibt viele philosophische Diskussionen und ich habe mich im Zuge dieses Themas auch viel in dieses Thema reingelesen, was auch Philosophen über Freiheit sagen. Und man merkt, das Thema ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und wir haben auch jemanden, der auch gewisse Dinge zur Freiheit zu sagen hat, die sehr, sehr wichtig sind. Und ich möchte euch einladen, schlagt gerne die Bibel in Johannes 8 auf. Dort wollen wir gemeinsam lesen, was Jesus über das Thema Freiheit zu sagen hat. Johannes 8, ab Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Ich habe den Text auch mit dabei, aber irgendwie willst du dann einfach weiterklicken, Elvis. Also, nochmal von neu. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe. Auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Ich würde euch gerne in den Kontext dieser Bibelstelle mit hineinnehmen, in dem Jesus diese Freiheitsrede hält. Denn die damalige Situation, die, wenn wir sie die verstehen, dann kann uns das helfen, zu verstehen, warum Jesus gerade mit diesem Thema auch den Nerv der Juden damals traf. Wir wollen heute was Neues ausprobieren, nämlich etwas, was ich oft mache, wenn ich einen Bibeltext lese. Weil was mir oft hilft, um zu verstehen, wie sich die Menschen damals gefühlt haben, ist, dass ich versuche, mich gedanklich hineinzuversetzen in die damalige Zeit, in die einzelnen Akteure und mir zu überlegen, wie hat das alles auf sie gewirkt. Und wir probieren das jetzt mal aus, indem wir eine gedankliche Zeitreise machen. Also, stell dir vor, du bist ein Jude, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Und ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Kontext dazu, wie war das Leben dieser Juden? Also zu der Zeit vor 2000 Jahren litten oder war das antike Jerusalem unter der Herrschaft der Römer. Und die römische Besatzung, die brachte politische Unterdrückung, hohe Steuern und eine ständige Präsenz von Soldaten. Und da ist es schon verständlich, dass die Sehnsucht nach Freiheit, nach politischer Freiheit groß war in dem Volk. Trotzdem muss man dazu sagen, dass die Römer jetzt nicht so schlimme Unterdrücker waren, denn sie gewährten vielen Völkern auch immer wieder Freiheiten. Gerade die Juden waren ein sehr aufmüpfiges Volk und sie hatten Freiheiten, wie zum Beispiel am Sabbat nicht arbeiten zu müssen. Oder auch generell war es ihnen möglich, ihre religiösen Riten immer wieder durchzuführen und eben ihr religiöses Leben beizubehalten. Wo sich die Römer einfach schon zu damaliger Zeit zu vielen anderen Reichen unterschieden. So, und jetzt stell dir vor, du befindest dich im Herzen Jerusalems, im Tempel. Und zu der Zeit, wo Jesus diese Rede hält, ist das ein jüdisches Fest, das sogenannte Laubhüttenfest. So, auch hier brauchen wir wieder Kontext. Was ist das Laubhüttenfest? Wir feiern das heutzutage nicht, kennen das auch nicht als Nichtjuden. Dieses Fest erinnerte an die 40-jährige Wüstenwanderung der Juden nach der Befreiung Gottes aus der Sklaverei aus Ägypten. Und neben dieser Erinnerung an die Vergangenheit hatte das Laubhüttenfest auch so eine prophetische Dimension. Es sollte die Juden daran erinnern, dass es irgendwann eine Zeit geben wird, wo Israel gesammelt wird und gesegnet wird und Gott dieses Volk wieder komplett herstellen wird. Und ich staune so sehr über Jesus, dass er in dem Bewusstsein, dass eben einerseits die politische Situation sehr diesen Freiheitsdrang der Juden sowieso schon einnahm, dass er auch noch das Laub am Laubhüttenfest, wo es auch das Thema Freiheit ist, also es ist die Befreiung der Sklaverei, wurde dort gefeiert und dass Gott in der Wüste die Juden gesegnet hat, dass er in dieser Situation genau diese Rede hält. Ich kann mir vorstellen, dass solche Feste, wo die Juden eben an damals erinnert wurden, immer auch nochmal ein zusätzlicher Katalysator waren für nochmal mehr Gespräche darüber, dass man sich doch Freiheit wünscht und wann doch endlich der Messias kommt und uns alle rettet. Und jetzt stellen wir uns vor, wir sind auf diesem Fest, wo tausende andere Juden auch sind. Weil alle Juden sind zu der Zeit nach Jerusalem gepilgert. Und so gehen wir gemeinsam den Berg hinauf zum Tempel und mit uns sind ganz viele anderen und dann kommen wir oben an und sehen oben im Tempel, wie dort es Viehverkäufer gibt, die Tiere verkaufen, damit sie geopfert werden können. Und an der Seite siehst du auch noch Geldwechsler, die da noch feilschen über die richtigen Preise für das Geld wechseln. Und plötzlich hörst du jemanden ganz, ganz laut reden. Und das, was dieser Mann sagt, interessiert dich irgendwie. Es ist anders als das, was du sonst immer gehört hast. Du drehst dich um und schaust zu, wie ganz viele andere Menschen sich um diesen Mann sammeln und diesem Mann zuhören. Und du merkst, dieser Mann, er redet keine leeren Worte, sondern seine Worte haben Gewicht. Sie kommen in dein Herz und sie machen was mit dir. Und du bekommst mit, dass am Tag davor die Pharisäer und Schriftgelehrten versucht hatten, diesen Mann auf die Probe zu stellen und herauszufordern. Sie hatten eine Ehebrecherin zu ihm gebracht und ihm eine Falle versucht zu stellen. Doch dieser Mann hat so weise auf die Situation reagiert, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten wortlos die Situation verließen, weil sie ihm nichts entgegenstellen konnten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Elite des Volkes, war sprachlos. Sonst kennst du die Pharisäer als Leute, die immer das letzte Wort haben und immer noch irgendeinen klugen Spruch drücken können. Aber die verließen wortlos die Situation. Du merkst, dieser Mann ist etwas Besonderes. Und plötzlich fängt er wieder an zu reden und sagt die folgenden Worte, die wir gerade gelesen haben. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und du denkst, Freiheit. Wie sehr wünsche ich mir Freiheit von den Römern. Und dann denkst du, aber irgendwie, das, was Jesus sagt, ist ja nicht irgendwie eine Verheißung auf unser ganzes Volk, sondern er spricht davon, dass ich frei werde. Aber wo bin ich überhaupt Sklave? Wovon muss ich denn frei werden? Unser Volk muss frei werden von der Unterdrückung der Römer. Aber wovon muss ich frei werden? Das ist der Kontext, in dem Jesus diese Rede hält. Und diese Frage haben sich die Juden gestellt. Wovon, Jesus, müssen wir frei werden? Und diese Frage müssen wir auch heute stellen, 2000 Jahre später. Denn nur weil etwas in der Bibel steht, müssen wir uns erstmal fragen, was hat das mit uns zu tun? Hat das überhaupt noch eine Bedeutung? Weil wenn das römische politische Reich gemeint ist, also wir leiden jetzt nicht unter einem Reich über uns. Und dieser Frage wollen wir uns zuallererst widmen. Wovon müssen wir frei werden? Und um Jesus hier zu verstehen, müssen wir uns erstmal über den Begriff der Freiheit überhaupt nachdenken. Was verstehen und meinen wir, wenn wir an Freiheit denken? Und ja, jetzt müssen wir ein bisschen Deutschunterricht machen, weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal verwenden wir mit unserem Gesprächspartner die gleichen Begriffe, meinen aber etwas ganz anderes und reden komplett aneinander vorbei. Ich bringe mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ich gehe zu Sophia und sage Sophia, hey Sophia, unser Wagen ist richtig dreckig, könntest du den mal bitte waschen? Und Sophia sagt mir, ja Fabi, voll gerne, ich habe heute Zeit, ich werde den Wagen waschen. Und am nächsten Tag gehe ich raus, steige in das Auto, gucke mir das an. Hä, ist noch alles dreckig. Wo hat Sophia hier geputzt? Ich gehe wieder zu Sophia und sage: Sophia, du hast doch gestern gesagt, du putzt das Auto. Warum ist das nicht sauber? Und dann wird sie mir entgegnen: Fabi, du hast gesagt, unser Wagen ist dreckig. Ich habe doch gestern den Kinderwagen gewaschen. So, also wir haben beide, ich habe Wagen gesagt, sie hat Wagen gehört, aber das gleiche Wort bedeutet was ganz Unterschiedliches. So, und genauso kann es auch sein, dass wir auch über theologische Begriffe uns erstmal klar werden müssen, was meinen wir darüber? Und auch hier bei der Freiheit, vielleicht rede ich jetzt gleich die ganze Zeit von Freiheit und ihr denkt, ja, ich möchte frei werden, aber wir meinen komplett unterschiedliche Sachen. Deswegen lasst uns mal schauen, was meinten die Menschen damals mit Freiheit? Weil wir sehen in dem Text passiert genau das. Die Juden und Jesus reden erstmal aneinander vorbei. Denn die Juden teilten nicht den Freiheitsbegriff von Jesus. Welchen Freiheitsbegriff hatten sie denn? Das ist leider sehr schwer nachvollziehbar, weil Johannes das nicht sehr ausführlich schreibt, welches Problem die Juden jetzt genau damit hatten, dass Jesus sagte, sie müssen frei werden. Weil anscheinend können sie hier nicht an die politische Freiheit gedacht haben, weil sie sagen, wir sind nie jemandes Sklaven gewesen. So, aber die Juden wussten selber, also mit dem Laubhüttenfest haben sie die Befreiung aus der Sklaverei gefeiert. Sie litten selber unter der Herrschaft der Römer. Also so, diese politische Freiheit konnten sie nicht meinen. Und ich glaube auch nicht, dass sie den gleichen Freiheitsbegriff teilten wie Jesus. Denn Jesus muss ihnen erstmal erklären, was er überhaupt mit Freiheit meint. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass sie eben über unterschiedliche Dinge nachdachten. Was ich glaube und vermute, ist vielleicht, dass sie so eine Art religiöse oder Freiheit meinten oder diese Freiheit in der heilsgeschichtlichen Stellung, die sie hatten. Abraham, er war zum Segen für alle Völker geworden. Und Gott hat gesagt, dass er der Gott des Volkes Israel sein will und hat dem Volk Israel die Herrschaft über alle Völker verheißt. Und dieses Privileg, als Volk Gottes eben nicht unter der Herrschaft von einzelnen Menschen zu stehen, sondern eigentlich immer Volk Gottes zu sein, auch wenn man gefangen war woanders, das haben sie nie verloren. Und vielleicht, als sie sich eben auf Abraham beriefen und sagten, wir sind Abrahams Kinder, deswegen sind wir frei, weil Gott hat uns eben als sein Volk berufen und uns zu einem freien Volk gemacht, dass sie deswegen davon ausgingen, ja, wir sind frei. Aber Jesus, er sprach von einer anderen Freiheit. Welche Freiheit meinen wir denn, wenn wir von Freiheit sprechen? Wenn ich mit Menschen rede auf der Straße oder auch aus der Nachbarschaft, die nicht mit Jesus gehen und die nicht Christen sind, dann höre ich oft das Argument, dass der Glauben etwas ist, was für sie abschreckend ist, weil er so einengend ist. Die ganzen Gebote und Regeln in der Bibel oder auch in anderen religiösen Ordnungen mögen sie nicht oder wollen sie nicht, weil sie für sie ein Gefängnis sind. So, es ist ein Gefängnis, mich an fremde Regeln zu halten. Und das ist ja genau das Gegenteil von Freiheit. Und wenn Menschen das sagen, dann haben die einen anderen Freiheitsbegriff. Für sie bedeutet Freiheit, eben das tun zu können, wonach mir die Nase gerade gewachsen ist. Einfach das zu tun, worauf ich gerade Lust habe. Wenn ich Lust habe, Nutella mit Salami zu essen, dann mache ich das, egal was die anderen sagen. Wenn ich Lust habe zu reisen und die Welt zu entdecken, dann ist Freiheit für mich, dass ich das eben machen kann und nicht eingeschränkt bin, weil mein Land sagt, du darfst die Grenzen nicht verlassen. Ne, einige von unseren Geschwistern hier kennen das, dass das Land sagt, ihr kommt hier nicht raus, ihr bleibt hier. So, und manchmal sind auch finanzielle Gründe, warum das dann nicht klappt. Aber Freiheit bedeutet eben, kann das machen. So, und es bedeutet aber auch, auf moralischer Sicht freie Entscheidungen zu treffen. Wenn ich sexuelle Erfahrungen machen will, dann breche ich halt die Ehe, weil das ist das, worauf ich gerade Lust habe. Doch Jesus, er lenkt unseren Blick auf eine ganz andere Art von Freiheit. Er sagt, wir müssen frei werden von Sünde. Laut ihm versklavt die Sünde den Menschen und gerade deswegen müssen wir von ihr befreit werden. Und wir haben jetzt die erste Frage beantwortet. Wovon müssen wir frei werden? Jesus sagt, wir müssen von der Sünde frei werden. Doch damit tut sich eine zweite Frage auf, nämlich, warum ist die Sünde überhaupt ein Freiheitsproblem? Weil ich entscheide mich doch, ob ich sündige oder nicht sündige, oder nicht? Dafür müssen wir jetzt auch wieder in die Definition des Wortes Sünde auseinandersetzen. Denn heutzutage in Deutschland hat das Wort Sünde, umgangssprachlich, wird das sehr verniedlicht. Das wird so scherzhaft verwendet, um irgendwelche Handlungen zu beschreiben, die irgendwie so als verbotener Genuss oder so eine kleine Übertretung angesehen werden. Ganz oft so zum Beispiel, man isst Schokolade, obwohl man eigentlich gerade versucht, sich vernünftig zu ernähren oder so. Dann macht man eine kleine Sünde, weil man hat ja ein bisschen Schokolade gegessen. Doch die Sünde, sie ist viel mehr als das. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Sünde, das ist ein Konzept in der Bibel, das tief verwurzelt ist und das Kernproblem von uns Menschen beschreibt. Im Griechischen bedeutet dieses Wort das Ziel verfehlen. Es ist das Verfehlen, also Sünde ist das Verfehlen der göttlichen Standards und eine Rebellion gegen Gottes heiligen Willen. Wisst ihr, Gott ist ein Wesen voller Güte und Liebe, der das Beste für den Menschen will und der auch genau weiß, was das Beste für dich ist. Zwei Kapitel später, in Kapitel 10, sagt Jesus sogar, dass er gekommen ist. Warum ist Jesus gekommen? Um Leben zu geben. Ein Leben in Fülle. Doch durch die Sünde verfehlen wir eben dieses wundervolle Leben, das Gott uns eigentlich schenken möchte. Und die Sünde, sie gaukelt uns sogar vor, uns echtes Leben zu schenken. Doch tatsächlich, was Sünde macht, ist, sie zerstört das echte Leben. Wir haben erst diesen Mittwoch im Glaubenskurs darüber gesprochen, wie die Sünde unser Leben zerstört. Die Sünde zerstört unsere Beziehung zu uns unseren Mitmenschen. Sie zerstört unser eigenes Selbstverständnis und sie zerstört, und das ist am schlimmsten, die Beziehung zu unserem liebevollen Vater im Himmel. Du glaubst das nicht? Ich möchte mit dir ein ganz kleines Beispiel durchgehen, was ich erst diese Woche erlebt habe. Eine vermeintlich kleine Sünde. Diese Woche hat einer meiner Schüler versucht, mich anzulügen, obwohl ich ganz genau wusste, dass er schuldig war. Und was hat diese vermeintlich kleine Lüge, es war jetzt nichts Schlimmes, gemacht mit mir, mit ihm? In allererster Linie hat dieser Versuch der Lüge dazu geführt, dass unsere Beziehung mit dem Schüler ein Stück weit in die Brüche geht. Weil, wenn er mir nächstes Mal irgendwas erzählt, wie soll ich ihm trauen? Das Vertrauen wurde durch die Lüge kaputt gemacht. So, aber das ist ja noch nicht alles, weil, also in dem Moment, wo der Schüler lügt, hat er Angst. Er hat Angst, doch noch entdeckt zu werden. Was ist, wenn Herr Reiswig doch noch herausfindet, dass ich das getan habe? Um dieser Angst erzählt er die Lüge. Und irgendwann, die Lüge kam halt raus. Was passierte dann? Dann wird die Angst ausgetauscht durch Scham und Schuldgefühl. War nicht so toll, als er gemerkt hat, dass ich Bescheid wusste. Und es hat auch ihn selbst wehgetan und kaputt gemacht. Und dabei haben wir komplett rausgelassen, dass Gott, der uns geschaffen hat, sich wünscht, dass wir eben diese Beziehungen haben und dass, wenn wir andere anlügen, auch ihm damit wehtun und verletzen. Und so sehen wir eine vermeintlich kleine Sünde, ne, also extra in Anführungszeichen, Sünden sind nicht klein, hat Zerstörungskraft. Vielleicht nicht so viel wie manche anderen, aber die Sache ist, dass die Summe unserer Sünden unser Leben zerstört. Das ist ja nicht nur Lügen, sondern dazu kommt Lästern, Mord, Ehebruch, Pornografie, Streit, Neid, Zorn, Selbstsucht und vieles mehr. All das summiert und multipliziert sich zu ganz, ganz viel Zerstörtheit und Kaputtheit in unserem Leben. Wisst ihr, das Schlimme an der Sünde ist, dass sie versucht, uns glaubwürdig zu machen, dass sie wiederum selbst die Lösung für unsere Probleme ist. Sie lässt uns glauben, dass Lügen ein guter Weg ist, um Konsequenzen, die wir nicht haben wollen, aus dem Weg zu gehen. Sie lässt uns glauben, dass Ehebruch ein guter Weg ist, aus meiner schlechten Ehe und dass ich dieses Vergnügen verdient habe. Ja, die Sünde ist so gut da drin, uns glaubwürdig zu verkaufen, dass sie uns etwas Gutes im Leben bietet. Und dabei passiert Folgendes, sie verdreht unser Denken, dass wir Gefangene in den Denkmustern der Sünde sind. Nicht umsonst enden viele Sünden irgendwann in der Sucht, in der wir gnadenlos unseren eigenen Begierden geknechtet sind. Du denkst, du bist nicht ein Sklave der Sünde? Du denkst, du kannst selber bestimmen, was du tust? Das dachten die Juden auch. Aber Jesus sagt, jeder, der die Sünde immer wieder tut, ist der Sünde Sklave. Ich möchte dich bitten, werde ganz ehrlich zu dir und reflektiere dein Leben. Welche zerstörerischen Verhaltensweisen wiederholst du immer wieder? Bist du vielleicht jemand, der schnell zornig wird und diesen Zorn dann an anderen Menschen auslässt? Oder bist du vielleicht jemand, der gerne andere schlecht redet, um seinen eigenen Selbstwert zu pushen? Oder bist du jemand, der sich immer wieder pornografische Inhalte im Internet anschaut? Sie, es sind nicht nur Drogen, die in Abhängigkeit führen, sondern die Sünde im Allgemeinen. Und diese Art von Fesseln, sie sind subtil, aber mächtig. Und sie halten uns zurück und verhindern, dass wir die Art von Freiheit erleben, die unser Leben wirklich bereichern könnte. Jesus spricht zu uns über eine Befreiung dieser Fesseln und er lädt uns ein, diese wahre Freiheit zu entdecken. Eine Freiheit, die weit über die Grenzen äußerlicher Handlungsfreiheit geht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen, sondern Jesus spricht von einer Willensfreiheit. Es geht nicht mehr nur um die Freiheit zu tun, was wir wollen, sondern um die Freiheit, nicht mehr von seinem eigenen Willen versklavt zu sein. Nicht mehr das zu tun, was wir wollen, aber was unser Leben zerstört. Einem Willen, der durch die Lügen der Sünde verseucht ist. Und Jesus bietet uns Wahrheit, die uns zu dem ewigen Leben führt, das Gott für uns vorbereitet hat. Deswegen lade ich dich ein, komm zu Jesus und folge seinem Wort, um frei zu werden. Was hindert dich daran? Ich weiß, was die Juden hinderte. Die Juden hinderte ihr eigener Stolz. Sie waren zu stolz, um ihre eigene Sündhaftigkeit zuzugeben und Hilfe von Jesus zu erbitten. Sie versteckten sich hinter irgendwelchen heiligen Floskeln und sagten, ja, wir sind doch Abrahams Nachkommenschaft oder Abraham ist unser Vater oder sowas wie Gott ist unser Vater. Aber das waren nur leere Worte. Taten sind lauter als Worte und Jesus kannte sie und er wusste ganz genau, was in ihrem Herzen vorgeht. Und das sehen wir auch am Ende dieses Textes, kurz vor Kapitel 9, da versuchen sie, Jesus wirklich zu töten. Was hindert dich? Ist es vielleicht auch Stolz? Möchtest du nicht zugeben, dass du gefangen bist und dass die Sünde dich festhält? Oder vielleicht ist es auch was ganz anderes. Vielleicht ist es Angst. Vielleicht hast du Angst vor der Veränderung, weil das, was die Sünde dir manchmal gibt, fühlt sich schon in gewissen Momenten immer wieder gut an. Und du hast Angst, das zu verlieren. Was passiert mit mir? Wie soll ich leben, wenn das nicht mehr da ist? Vielleicht sind es aber auch Zweifel. Zweifel daran, dass Gott wirklich da ist und dir helfen kann. Zweifel daran, dass Gott es wirklich gut mit dir meint. Leider kann ich deine Hindernisse nicht einfach wegschnipsen. Ich kann dich nur ermutigen, dich selbst zu reflektieren, zu hinterfragen, was hindert mich, den Weg mit Jesus zu gehen. Reflektiere ernsthaft dein Leben und sei ehrlich, untersuche ehrlich die Ursachen deiner Lebensscherben. Weil so schnell finden wir irgendwelche anderen Schuldigen für unsere Probleme. Aber ganz oft ist eben Sünde ein Faktor, der eben dazu geführt hat. Als letztes wollen wir uns noch einer wichtigen Frage widmen. Der wichtigsten heute wahrscheinlich. Nämlich der Frage, wie werde ich denn jetzt frei? Ganz oft habe ich von Christen sowas gehört wie, du musst nur an Jesus glauben und dann wirst du frei von deinen Sünden. Und das ist leider falsch. Ich habe auch jahrelang an die Existenz Gottes geglaubt und auch an die Geschichte Jesu, dass Jesus gelebt hat, dass er gestorben ist. Aber die Sünde hatte mich jahrelang erstmal trotzdem gefesselt. Und das heißt nicht, dass man noch kein Kind Gottes ist, wenn man nicht anfängt, am Anfang direkt alles perfekt macht. Aber wir sollten uns den Text etwas genauer anschauen. Was Jesus hier sagt, ist nicht, wer an mich glaubt, ist wahrhaft mein Jünger und wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen, sondern wer in meinem Wort bleibt, der wird frei. Das ist ein großer Unterschied. Nicht einfach, wer an mich glaubt, sondern wer in meinem Wort bleibt. So, wir wollen uns jetzt einfach mal fragen, was bedeutet es überhaupt, in Jesu Wort zu bleiben? Und zuallererst bedeutet es das, was man auch einfach darunter versteht, nämlich sich regelmäßig mit den Worten Jesu auseinanderzusetzen und dann sein Leben auf eben diesen Lehren Jesu zu bauen. So. Doch wie sieht das Ganze praktisch aus? Man würde jetzt vielleicht denken, okay, Jesus sagt, ich muss einfach jeden Tag die Bibel lesen. Und da liegt auch eine kleine Falle drin. Weil ja, hier sind Jesu Worte und ja, Bibellesen ist ein Weg, ein Zugang dazu, eben in Jesu Wort zu bleiben. Aber, auch da spreche ich aus eigener Erfahrung, was ich damals gemacht habe, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, war, okay, da gibt es Leute, die finden es toll, wenn ich die Bibel lese und religiös gesehen wird Gott bestimmt stolz darüber sein, wenn ich die Bibel lese. Also habe ich jeden Tag fleißig die Bibel gelesen, sodass ich mit 13 Jahren schon die Bibel durchgelesen hatte. Was glaubt ihr, wie viel hat das Wort mit mir gemacht? Nichts. Weil ich habe das gelesen, nicht weil ich den Inhalt rausfinden wollte und den Gott kennenlernen wollte, der sich durch die Bibel vorstellt, sondern um etwas zu tun, um jemanden zu beeindrucken. Und deswegen, du musst nicht jeden Tag Bibel lesen, um andere Menschen zu beeindrucken. So, die Bibel ist kein Zauberbuch, dass wenn du die einfach aufschlägst und einfach liegst, damit du was gelesen hast, dass die Bibel dir dann ins Gesicht springt und dich verändert. Das sehen wir ja auch an den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die haben stundenlang dieses Wort erforscht. Aber es ging ihnen, und das sagt Jesus uns, zumindest vielen von ihnen, nur um sich selbst. Um irgendwelche Diskussionen zu gewinnen, sich selber zu profilieren, sich groß zu machen. Das war das Problem der Pharisäer. Deswegen hat das Wort mit ihnen nichts gemacht. Also, was Gott aber will, ist, dass wir in seinem Wort bleiben. Ist trotzdem, solltest du die Bibel lesen, aber lies die Bibel, um diesem Gott zu begegnen, um ihn zu erkennen, zu verstehen, seine Wahrheiten zu suchen. Und wenn du an einem Tag nur die Bibel lesen willst, damit du ein Häkchen machst, dann lass es sein. Dann mach vielleicht was anderes. Vielleicht willst du an dem Tag lieber beten oder sonst irgendwas. Aber lies die Bibel, um Gott zu begegnen. Und die Bibel ist ja nur eine Möglichkeit, um Gott zu begegnen. Aber was passiert denn, wenn wir jetzt eben in der Bibel lesen mit der richtigen Einstellung? Also wir wollen Gott erkennen, wir wollen eben in Jesu Wort bleiben. Wir wollen unser Leben auf ihn bauen, wollen erfahren, was hat dieser Jesus, dieser Gott über unser Leben zu sagen. Dann passiert Folgendes, wir lesen darin und werden Wahrheiten erkennen. So. Und Gott offenbart uns eben diese Wahrheiten. Und was dann passiert, ist Folgendes, die Wahrheiten, die die Bibel spricht, die werden durch die Lügen, die unser Herz uns sagt, nach und nach ausgetauscht. Jesus spricht hier in einer Zukunftsform. Er sagt nicht, das wird sofort passieren, sondern ihr werdet frei werden. Es ist eine zukünftige Sache. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, das setzt das voraus, dann werdet ihr in Zukunft frei werden. Das heißt, was Gott dann macht, ist eben nach und nach die Wahrheit die Lüge durch Wahrheit auszutauschen. Und sowas braucht Zeit. Denn wir sind von unserer Kindheit an, sind wir die Lügen der Sünde gewöhnt. Und wir sind gewöhnt, nach diesen Denkmustern zu denken. Und Gewohnheiten loszulassen, das dauert eben seine Zeit. Doch wenn wir immer wieder uns eben Gottes Wort vor Augen führen, und die Wahrheiten immer wieder in unser Herz lassen, dann werden wir erleben, wie die Wahrheit uns frei macht. Klar kann das auch passieren. Manchmal macht Gott das so und das ist wundervoll, diese Wunder zu sehen, dass Gott plötzlich ein ganz bestimmtes Problem angeht und das bei dir wegschnippst. Und dann wollen wir Gott loben und danken und preisen dafür, dass er das getan hat. Aber das macht er selten. In den meisten Fällen ist es ein, bleib in meinem Wort und du wirst erleben, wie die Wahrheit dich nach und nach frei macht. Und dabei gibt es natürlich außer die Bibel auch noch andere Zugänge. Die wollen wir natürlich nicht auslassen. Wie können wir in Jesu Wort bleiben? Allein, dass ihr hier im Gottesdienst sitzt und der Predigt zuhört, ist eine Möglichkeit, wieder von mehreren Möglichkeiten, in Jesu Wort zu bleiben. Gemeinsam geistliche Lieder zu singen oder auch alleine zu singen, ist auch eine Möglichkeit, sich Wahrheiten Gottes eben noch tiefer ins Herz zu singen. Oder auch eine Sache, die heutzutage oft vernachlässigt wird, die Stille zu suchen, in die Natur zu gehen und wirklich mal alle Aufgaben wegzulassen und darauf zu hören, was Gott einem zu sagen hat. Ich möchte dich ermutigen, was vielen Leuten hilft, ist, sich die Wahrheiten Gottes irgendwo aufzuschreiben. Das heißt, ihr erkennt etwas, wo ihr sagt, da spricht Gott gerade in mein Leben. Das ist eine wichtige Wahrheit, die ja eine Lüge, die Sünde mir die ganze Zeit erzählt hat, einfach enttarnt. Dann schreib sie dir auf. Zum Beispiel hast du vielleicht erkannt, dass dein Selbstwert eben nicht von irgendwelchen anderen Menschen abhängt, sondern und dass du irgendwie ihre Erwartungen erfüllen musst, sondern dass du von Gott geliebt und angenommen bist. Dann schreib dir das auf, vielleicht auf ein Post-it, kleb ihn dir an den Kühlschrank oder an den Spiegel im Badezimmer, dass du jeden Tag diesen Zettel liest und so, ne, Jesu Wort in deinem Leben präsent hast, in seinem Wort bleibst, damit die Wahrheit eben nach und nach dein Herz einnehmen und verändern kann. Aber in seinem Wort zu bleiben hat auch noch eine zweite, etwas tiefere Bedeutung, nämlich Jesus, er ist nicht tot geblieben. Wir haben hier ein leeres Kreuz stehen. Jesus ist auferstanden. Das heißt, die Worte, die Jesus damals gesagt hat, sind nicht irgendwie Worte von irgendeinem weisen Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat und jetzt tot ist, sondern sie sind die Worte des lebendigen Gottes, der heute noch lebt. Und in Jesu Worten zu bleiben, bedeutet, in Beziehung mit diesem Gott zu leben. Eben zu Jesus zu kommen, mit ihm zu reden, zu beten, zum Vater zu kommen. Und das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Es geht nicht darum, irgendwelche Regeln einzuhalten. Sondern es geht darum, Beziehung zum Vater zu leben und von ihm Leben zu lernen, damit wir eben Leben leben. Gott, Jesus verspricht uns, dass derjenige, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Nicht haben wird, sondern hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, die wir als Christen so oft vergessen. Das ewige Leben ist nicht das, was erstmal kommt, wenn wir gestorben sind, sondern wir haben es schon jetzt, wenn wir Kinder Gottes sind. Man könnte noch so viel zu dem Thema sagen, aber ich möchte jetzt zum Schluss kommen und kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, wir sind als Menschen sind Sklaven der Sünde, weil wir ihren Lügen immer wieder glauben. Aber Jesus, er möchte uns Freiheit schenken. Dafür müssen wir uns zu ihm wenden und in seinem Wort bleiben. Was bedeutet, eben eine Beziehung zu Gott aufzubauen und sich regelmäßig mit seinem Wort zu beschäftigen und sein Leben auf seine Worte auszurichten. Und wenn du noch nicht frei bist, wenn du noch mit Sachen zu kämpfen hast oder wenn du noch gar nicht mit Jesus gehst, vor allem dann lade ich dich ein, komm gern auch nach dem Gottesdienst auf mich zu, lass uns darüber reden und schauen, wie Jesus in deinem Leben dich frei machen kann. Zum Abschluss möchte ich gerne noch für euch beten, ihr dürft gerne aufstehen. Vater im Himmel, danke dir, dass du uns zeigst, dass wir blind sind und in der Sünde gefangen. Danke dir, dass du uns frei machen möchtest. Und danke dir für die Freiheit, die du in meinem Leben schon geschenkt hast und die du noch schenken wirst. Gott, ich möchte auch beten für die Gemeinde. Gott, bitte schenke uns Freiheit. Hilf uns, in deinem Wort zu bleiben. Hilf uns, dein Wort zu erkennen. Und lass die Wahrheiten, die du in unser Leben sprichst, uns frei machen. Amen.